liebe Fugis, es ist Dienstag, der 23. Dezember 2025. Willkommen zum letzten Fugengold-Jahresrückblick, den wir heute für euch vorbereitet haben. Markus, wie geht's dir? Du bist ja auch schon in Weihnachtsstimmung, vermute ich. Was hast du uns mitgebracht?
Ich habe uns ein großes Thema mitgebracht und das heißt nicht Weihnachten und nicht Weihnachtsstimmung, weil ich absolut was gegen Weihnachten habe und diese Art der Festivitäten, aber das soll die Fugis nicht langweilen. Ein großes Thema, das uns beschäftigt hat in diesem Jahr oder das Thema, das uns am meisten beschäftigt hat, war gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, also in Form von Rechtsextremismus, Neofaschismus, Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und darauf werde ich eingehen. Das ist so ein großes Bündel von Themen, weil wir, glaube ich, 80% unserer Sendezeit auf diese Themen in verschiedensten Spielarten verwendet haben. Deshalb ist das das Großthema, auf das ich heute gerne nochmal eingehen würde. Marc, was hast du uns mitgebracht?
Ja, ich habe auch neben einem kleinen Jahresrückblick, den wir gleich noch gemeinsam machen können, so ein bisschen schauen, was passierte im Detail in den einzelnen Fugen. Aber das große Thema, auf das ich zurückblicken will, ist auch die neue Ästhetik der Macht. Was passiert hier mit Plattformen, mit Pop und mit Propaganda?
Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Für alle Fugis, die sich jetzt fragen, vielleicht erstmal die wichtigste Frage, wie letzte Folge dieses Jahr, wann sind wir wieder zurück? Fugis, wir machen einen Monat Pause, wir kommen ab 24. Januar, das ist ein Samstag, wieder zurück und sind dann wieder mit den vergoldeten Schlagzeilen für euch da.
Ja, liebe Fugis, bevor wir reingehen nochmal in die Rekapitulation der, heute ist die 30. Folge in diesem Jahr. Ja, wir sind ja am 3. Mai sind wir aus der neunmonatigen Kreativpause wieder neu gestartet mit einer Neuauflage, Neuausrichtung von Fugengold als Podcast-Feuilleton. Die letzte Sendung davor war der 1. August 24 und das war ganz spannend für uns nochmal. Ein großer Dank hier auch an dieser Stelle an Björn Krass-Könitz, der uns auch hier wunderbar beraten hat, nochmal Fugengold nochmal neu aufzustellen, nochmal kompakter zu fassen, nochmal mehr zu fokussieren. Für uns ist das wichtig und es ist schon ganz irre, wenn ich daran denke, Marc, unsere erste gemeinsame Sendung war der 14. Juni 2022 und wir sind gestartet mit der Folge Reich und Schön in die Apokalypse und haben uns mit dem Podcast Apokalypse und Filterkaffee und Reich und Schön beschäftigt, ja. Und damals waren noch unsere Kategorien Verehrung und Verachtung. Wir haben uns immer ein Format ausgesucht, das wir verehrt, eins, das wir verachtet haben. Diesmal war es Apokalypse und Filterkaffee in unserer ersten gemeinsamen Sendung, die wir verehrt haben gemeinsam. Und Reich und Schön, der Podcast mit Frederik Lau und Kida Koda Ramadan, den wir verachtet haben. Wir haben schon gedacht, wir kriegen dafür Berlin Verbot und Hamburg Einladung. Ist alles nicht passiert, aber so sind wir reingestartet. Und dann hatten wir noch, Fugis, wenn ihr lange dabei seid, wenn ihr euch erinnern könnt, wir hatten diese Thesen immer. Wir hatten das Kritikhoroskop, wir hatten Insta-Lives zu jeder neuen Folge. Wir hatten Veto-Folgen, wo euer Feedback kam und wir auf euer Feedback eingegangen sind. Wir hatten einen Fugengoldbeutel, der ganz schnell weg war. Wenn ihr wieder einen Fugengoldbeutel braucht, ja, Gegenwart braucht Haltung in Gelb mit einer rosa Typo drauf. Also wenn ihr das nochmal haben wollt, sagt uns Bescheid. Es gab Skip-Tracks, wenn wir mal nicht konnten. Es gab ein Sommer-Special, Solos, Duos, also du meistens mit Lotte Haus und ich mit Sarah Deborah Reininghaus. Also das war die alte Welt, so ist losgegangen. So haben wir uns irgendwie zusammengerauft, nachdem es Fugengold davor ja schon für über 100 Folgen gab, mit einem anderen Co-Host von dir. Damit sind wir eine ganze Zeit lang gegangen und hatten dann auch tatsächlich, daran möchte ich erinnern, unsere erfolgreichste Folge, auch da müssen wir einfach Fugengold-Ehrlichkeit wahren, war natürlich, weil ihr seid alles VerbrecherInnen, ihr wollt Banden bilden. Das war am 16.11.23 die Folge zu Jens Söring, True Crime, der Fall Jens Söring. Das war wirklich mit Abstand die erfolgreichste Folge, die wir gemacht haben. Total interessant. Wir haben uns aber nicht verführen lassen vom Erfolg. Wir sind dem Fame nicht hinterhergegangen, dass wir jetzt so eines von 100 True Crime Portalen sind, die ja Verbrechen zum Star machen. Ihr seid Verbrecherin, also müssen wir nicht fürs Verbrechen zum Star machen. Ihr seid dann der Star. Ja, dann haben wir damit knapp 50 Folgen gemacht. Ja, 50 Folgen in diesem Format vom 14. Juni 22 bis 15. Februar 24. Also damit sind wir relativ lange gegangen, haben dann ein bisschen so einen Wechsel gemacht, Formatwechsel hin zu Kulturschlagzeilen, die wir besprochen haben. Das haben wir dann von Mai bis August 24 gemacht, immer 6 Themen, also 6 Schlagzeilen. Dazu auch immer so, also wir haben uns die spontan vorgestellt, die 3 jeweils, also ich hatte 3, du hattest 3, spontan vorgestellt, Live-Feedback dabei, also live bei der Aufnahme live, wir kannten das nicht. Und das Ganze haben wir irgendwie abgeschlossen mit einer Butterfahrt. Ja, diese Butterfahrt fing an, das möchte ich auch nochmal, am 5. April sind Marc und ich nach Helgoland gefahren mit der Band Ketka und T.S. Ullmann und waren dann in der Helgoland-Halle oder wie sie hieß und haben den Release der letzten Platte von Ketka mitgemacht. Marc ist auf hoher See fast dahin gegangen, ja, über die Reling geflogen. Er ist ja kein, obwohl er in Hamburg lebt, kein Norddeutscher geworden.
Nicht seetüchtig.
Seetüchtig. Ja, und jetzt stehen wir hier nach 4,5 Jahren Fugengold, haben dann nochmal gesagt, nach dieser Session da mit Kulturschlagzeilen nochmal diesen Relaunch gemacht, von dem ihr jetzt die 30. Folge hört und haben immer noch unglaublich Bock. Das macht glücklich, das macht uns zufrieden, das fordert uns, das macht uns glücklich, wütend, regt uns auf und ja, das ist großartig und wir danken euch ganz herzlich, die dabei geblieben sind. Wir haben auch von einigen gehört, auch das soll gesagt sein, die ausgestiegen sind mit dem Moment, also das war vor allem der Moment, als wir viel, viel, viel politischer geworden sind. Wir hatten immer politische Themen, politische Haltungen, aber uns sehr stark fokussiert haben auf eine politische Reflexion auch der Gegenwart und das im internationalen Maßstab. Am Anfang waren wir nur auf Deutschland fokussiert, um einfach den Fokus enger zu fassen. Und dann sind wir nach draußen gegangen, sozusagen mit der internationalen Perspektive. Das hat uns HörerInnen gekostet, fair enough. Und die da geblieben sind, neu dazugekommen sind, wie auch immer, herzlichen Dank, dass ihr diese 4,5 Jahre mit uns gegangen seid.
Absolut, Markus. Ein schönes Recap, unser Wrap-up der Vergangenheit. Da kann ich mich anschließen. Ich freue mich immer über die Nachrichten der Fugis, die dabei geblieben sind, die neu dazugekommen sind. Aber es ist natürlich nicht nur bei uns viel passiert. Ich will mal diese Folge beginnen inhaltlich mit einem kleinen Rückblick auf das Jahr. Ich glaube, ich habe so 5 Themencluster gefunden, ohne jetzt natürlich alle Schlagzeilen zu wiederholen. Aber ich glaube, es lässt sich ganz gut in 5 Cluster packen. Das eine ist natürlich, worüber du auch gleich im Detail noch sprechen wirst, dass wir das Comeback des Faschismus von Ideologien, von Rechtsruck sehen. Vor allen Dingen, ich glaube, wir immer über die Normalisierung und die Verschiebung des Sagbaren hier, besonders über unseren Zugang, über das Feuilleton, über die Schlagzeilen natürlich kamen. Das ist von AfD und AfD-Jugend über Dog Whistling. Wir haben über Nazi-Musik und Burschenschaften gesprochen, über Kulturkämpfe. Das war auf jeden Fall ein Thema, was uns viel beschäftigt hat, was du ja gleich nochmal vertiefst auch. Das zweite Thema oder für mich das zweitwichtigste, dem ich mich heute widme, ist, wir haben viel über Plattformmacht gesprochen, natürlich über den technologischen Wandel, über KI und Medienverantwortung, die damit einhergeht. Natürlich geht es da um so jemanden wie Elon Musk mit X, mit Grokopedia. Wir haben aber auch über die Reaktionen der Europäischen Union gesprochen. Wie funktionieren EU-Strafen gegen Plattformen? Was ist eigentlich Social Media als politische Infrastruktur? Und natürlich alles von KI, von Jesus-Apps über Therapien bis hin zu diesem Spiralist-Kult, der sich auch um Chatbots und KI dreht. Ja, und da werde ich gleich ein bisschen reinschauen. Was hinter dem Ganzen steht, was ich auch total interessant fand und wo wir auch viel Feedback dafür bekommen haben, ist, wenn wir Popkultur auch als politischen Raum verstehen und hier besprechen. Also wir haben immer wieder über Deutschrap als ein Beispiel gesprochen. Wir haben natürlich gerade kürzlich die Haftbefehl-Doku nochmal reflektiert. Wir haben über Antisemitismus auf Festivals und in der Musikszene auch international gesprochen, über Misogynie. Wir hatten das Super Bowl-Thema mit Bad Bunny, über Identitätspolitik gesprochen. Und naja, gerade zuletzt hatten wir über die deutsche Single-Charts zum Beispiel gequatscht. Und ich glaube, da steht irgendwie drunter, dass Unterhaltung nie unpolitisch ist. Was natürlich eine Haltung ist von diesem Podcast allgemein. Aber ich glaube, gerade in so einer Kategorie wird das sehr deutlich nochmal. Und die beiden letzten Themen, über die wir im Wrap-up, glaube ich, oder wo es sich lohnt hinzuschauen, ist die Militarisierung. Auch die wir aus dem Blickwinkel der Ästhetik oder Ästhetisierung und der, diesem Mythos, der da gerade geschaffen wird. Wir haben viel über die Bundeswehr immer wieder gesprochen, über deren Werbung, über die Ästhetisierung von Krieg, über so Erlebnisrekrutierung, was mich nachhaltig beschäftigt hat, weil diese Werbung auch immer sichtbarer wird in ganz Deutschland, egal wo man sich bewegt, man immer wieder damit konfrontiert ist. Das war für mich das irgendwie total prägendes Thema. Naja, und auch für mich natürlich beruflich, dass Design und diese Ästhetik diesen Krieg so erzählbar macht und versucht, den verführerisch zu machen. Das hat mich irgendwie viel beschäftigt dieses Jahr. Und zu guter Letzt natürlich das Thema, was uns beide, mich natürlich irgendwie täglich auch umtreibt, ist das Thema Kunst. Kunst auch als, kann die Widerstand sein gegen eine Vereinfachung, gegen eine Erzählung, die gerade passiert. Wir haben uns so Gegenentwürfe und museale Konzepte angeschaut dieses Jahr, mal in der Oper, mal vom Getty-Museum, so Düfte, die die entwickelt haben, bis hin zu Performances oder kleinen Vogelstimmeninstallationen, und sind da auch nochmal reingegangen und haben geschaut, was gibt es eigentlich aus dem Bereich der Kunst und der Kunstfreiheit für Möglichkeiten des Widerstandes. So, ja, das war, glaube ich, aus meiner Sicht so diese fünf großen Klammern, die wir gemacht haben in diesem Jahr.
Ja, ich glaube, wir können das noch ergänzen, dass wir immer dieses Thema, wie das Rolf-Dieter Brinkmann so schön formuliert hat, Existenz klar machen, Gegenwart klar machen. Und wir haben dann natürlich auch so Romane wie von Ocean Wong damit uns beschäftigt und dann gesagt, okay, was bedeutet eigentlich Leben in unseren Zeiten, in unseren gesellschaftlichen Zeiten, in unseren politischen Zeiten? Was bedeutet Diversität, Leben, marginalisiert sein, Ally sein, Empowerment geben? Das waren immer wieder Themen, die dazu hörten, wie können wir eigentlich heute leben, also Existenz klar machen? Wie kann ich in dieser Welt, in die ich nun geworfen bin, ja, nicht nur in meinen Weg finden, so pathetisch formuliert, sondern wie kann ich meinen Halt finden und eine Haltung finden? Das waren immer Themen, die als Angebot mitreflektiert waren, gespielt eben über die Themen, auf die wir uns fokussiert haben, was Romane, Filme waren, aktuelle Ästhetiken, wie auch immer, weil es geht ja letztlich im Endeffekt darum, wenn man sagt, ja, es geht um Orientierung in der Wirklichkeit, heißt es, einen Halt finden und eine Haltung zu erwerben. Und das war immer etwas, was ganz wichtig ist, weil es spiegelt einen der Fugengold Grundsätze, nämlich Gegenwart braucht Haltung. Das hat sich nie verändert seit unserer ersten gemeinsamen Sendung. Dazu möchten wir einen Beitrag leisten. Und der kann kontrovers sein, der muss nicht irgendwie hier in die Kuschelecke gehen und dann haben wir uns alle lieb und so. Und das ist auch nicht die Haltung, dass wir die richtige Haltung haben, sondern es ist ein gemeinsamer Versuch von uns beiden und dann mit euch zusammen genau darauf einzugehen. Also was, wenn ich mich mit der Trendfarbe 26 beschäftige, Pantone Trendfarbe, ja, die du vorgestellt hast. Ja, also es, so banal es sich anhört. Aber was sagt das über Whiteness, über White Supremacy? Was sagt das auch, wo vielleicht politische Diskurse in bestimmten Stellen zu hoch gejazzt sind, wo man sagen muss, da muss der Fokus, also die Energie besser in einen anderen Kampf gesetzt werden, also aus unserer Perspektive heraus. Und wo sind, wenn wir uns die Ästhetik anschauen, wenn wir uns rechtsextreme, neofaschistische Ästhetik der Slop-Bewegung ansehen, das hast du ja drüber gesprochen. Also, ne, das braucht so wie, da ist es relevant, also auch genau, was du sagst, Ästhetik und Macht. Existenz würde ich hinzufügen, Haltung würde ich hinzufügen und ein Aspekt auch, der immer vielleicht als letzter Aspekt auch dabei ist, ist immer so, dass natürlich das Unterhaltungsthema bei uns eine Rolle spielt und das ist auch etwas, das so, es soll nicht permanent nur ernst, nur besorgniserregt sein, sondern es braucht eben auch, oder für uns selber, weil wir natürlich auch Unterhaltungsverführte sind, natürlich auch eine Reflexion auf unseren Unterhaltungskonsum sein, der uns natürlich auch immer ein bisschen ja, auf die Bühne setzt und sagt, okay, warum beschäftigt ihr euch damit? Also ihr habt immer wieder Fragen, warum habt ihr euch damit beschäftigt? Warum geht ihr darauf ein? Und so, boah, alter Schwede. Und das ist eben gut so, dass das auch im Moment ist, sich selbst auf die Bühne zu stellen. Das würde ich noch ergänzen zu dem Thema, Frist, den du gemacht hast. Das ist so ein bisschen die Klammer, der Zusammenhalt von all diesen Themen, die wir bespielen. Den Fokus jetzt nochmal mit einzelnen Themen werden wir euch heute nochmal für dieses Jahr vorstellen. Aber wenn ihr auch, da laden wir euch ein, wenn ihr neu seid bei Fugengold, nochmal die alten Folgen euch anhört, die ganz alten. Es sind immer Strukturen, die sich wiederfinden auf je andere, also mit je anderer Thematik, mit je anderem Zuschnitt. Aber ja, das finde ich einen sehr guten Aufriss.
Ja, finde ich eine super Ergänzung und eine tolle Brücke vielleicht ins erste Thema, weil ein Teil dieser Frage oder dessen, was du gerade nochmal zusammengefasst hast, ist ja, wer und wie gestaltet sich denn unsere Wirklichkeit, wenn Macht jetzt nicht nur durch Gesetze und politische Instanzen, sondern eben durch Interfaces, Bilder, Geschichten, Narrative ausgeübt wird und sich auch verändert. Und da sind wir vielleicht auch diese neue, in dem Thema der neuen Machtästhetik über Plattform und Propaganda und Pop, dieses Thema, was ich gewählt habe. Und wenn ich so ein Wrap-up zu dem Thema wagen will an dieser Stelle, ist, dass wir natürlich, so wie die Jahre zuvor auch, aber ich glaube vor allen Dingen für die Fugis, die mit uns dieses Jahr verbracht haben, ein ganz extremes politisches Jahr erlebt haben mit vielen, vielen wichtigen Themen, die auch sehr stark aufgeladen waren, die starke Resonanz erzeugt haben, die Meinung gespaltet haben und ästhetisch deswegen auch, finde ich, extrem aufgeladen war. Ich will natürlich jetzt immer den Blick auch mal wagen aus meinem Kernexpertisebereich, also Medien, Design, auch im Blick auf die Kunst, darüber natürlich mit euch, mit dir, Markus, wieder gucken, was können wir denn daraus lernen. Und wenn ich mir das anschaue, haben wir ganz, ganz viele spannende Designentscheidungen dieses Jahr miterleben können. Wir haben zum Beispiel über Logos gesprochen, einfach nur Logo-Design von sowas wie AfD, Jugendorganisationslogo. Was steckt da dahinter? Haben wir ein bisschen auseinandergenommen in der Folge, als wir drüber sprachen. Wir haben aber auch über sowas wie Dog-Whistling, Ästhetik gesprochen. Ich habe es gerade schon erwähnt, Videoästhetiken. Was macht es, wenn die Bundeswehr so Instagram-Reels zeigt und Herr der Ringe Musik drunter legt? Was gibt es eigentlich für eine Bedeutung von Interfaces? Ganz einfach, wie sehen Plattformen aus? Wie sehen KI-Interfaces aus? Was macht das mit uns? Treibt das junge Menschen teilweise in den Suizid? Verleitet uns das zu Fehlinformationen? Also einfach solche Systeme, so eine dokumentierte Medienrealität, die von Design geprägt wird, was die für einen Impact dieses Jahr hatte. Das finde ich einen wahnsinnig wichtigen Punkt. Und ich glaube, das können auch alle Fugis, das ist recht anschlussfähig, das mitzunehmen, das hinter diese Fassade zu schauen. Der inhaltliche Kern von diesem großen Thema ist natürlich in ein paar Fakten gepackt oder in ein paar Sätze gepackt, dass Plattformen keine neutralen Räume sind. Ich will ein letztes Mal mein Lieblingsbeispiel nehmen, die große Frage, warum die deutsche Polizei die ganze Zeit twittert oder X nehmen muss für ihre Meldung. Das habe ich schon ein paar Mal gebracht. Ich habe immer noch keine zufriedenstellende Antwort dafür bekommen, deswegen muss ich es immer wieder fragen. Vor allen Dingen mit dem Wissen eben auch mit den Studien, die wir hier zitieren und den Fällen, die wir immer haben, dass Algorithmen eben emotionalisierende und polarisierende Inhalte verstärken und extreme Positionen nach wie vor die meisten Reichweiten erzeugen und so auch diese Gestaltung von Plattformen und Algorithmen eben politisch Einfluss nimmt, auf jeden Fall. Und deswegen ist Neutralität eben so ein nicht nur eine Tatsache oder ein Fakt oder eine Haltung, sondern auch so ein Stück ein ästhetisches Narrativ, eingebacken in Algorithmen von den Sachen, die wir jeden Tag benutzen. Wir haben natürlich auch über, ich hatte es gerade erwähnt, über Design und Symbolik gesprochen, was oft als Dog Whistle benutzt wird. Da wirst du bestimmt gleich nochmal Bezug dazu nehmen. Für mich war das nochmal sehr interessant, wie, ich glaube, natürlich haben wir durch unsere Brille und als Designer hat man da sowieso eine Sensibilität dafür. Aber wie relevant das ist, wirklich im Alltag und auch ganz, ganz, ganz brandaktuell, wie denn rechte AkteurInnen mit historischen Anspielungen, Mehrdeutigkeiten, spielen, aber auch sowas wie Ironie oder so ein Humorversuch als Schutzschild dann benutzen. Das ist natürlich extrem wichtig, finde ich, wenn wir über so eine Meme-Kultur zum Beispiel mit rechtsextremen Codes und Symbolen sprechen, auch sowas. Also Design kann auch so eine Art politische Tarnkappe sein und dann ist es total wichtig, zumindest die Basics zu wissen, um das entschlüsseln zu können. Wir hatten Popkultur natürlich auch als Normalisierungsmaschine irgendwie erlebt, dass Pop oft für uns leider, für viele vielleicht nicht leider, darüber müssen wir nachher mal diskutieren, aber eben kein Gegenpol zu Politik oder politischen Strömen bildet, obwohl Pop natürlich Politik ist. Aber wir haben antisemitische Codes in Rap zum Beispiel, Militarisierungsästhetik, wir haben Nationalstolz als Spaßformat auf Instagram, wir haben irgendwelche KI-Avatare, die aufgeladen sind. Und das heißt, all das, was uns deswegen so anschlussfähig an das, was du gerade sagtest, alles, was uns unterhält, prägt natürlich auch, gerade da, wo es nicht hinterfragt wird. Das heißt auch bei Jugendlichen, bei jungen Menschen, die zum Beispiel in sozialen Netzwerken unterwegs sind. Und ein letztes großes Thema im Medienbereich ist natürlich KI und die Plattform. Also diese Sinnsimulation statt Sinnsuche oder überhaupt Raum dafür, immer wieder an den absurdesten und vielleicht auch lustigsten Beispielen für mich dieses Jahr, welche KI-Systeme wir bedienen beziehungsweise gerne bedienen, wo wir Sachen suchen wie Antworten, Nähe, Trost, auch Spiritualität oder Glaube gesucht wird und das Ganze natürlich ohne irgendeine echte Beziehung und vor allen Dingen merken wir immer wieder, ohne auch eine Verantwortung. Das heißt, egal über welche KIs wir sprechen oder über welche Apps, dieser Sinn, das haben wir immer wieder gemerkt, kann eben nicht technisch ersetzt werden. Es kann gesellschaftlich nur gelöst werden. Aber die Sinnsuche ist oft in KI ausgelagert. Und das Letzte ist natürlich, wir müssen noch auf die Kunst schauen. Es gibt politische Kunst immer mehr in letzter Zeit. Es gibt neue Vorzeichen natürlich. Es gibt weniger so klassische Protestzyklen. Es geht weniger um Parolen, sondern ich habe vor allen Dingen, oder wir haben hier gesehen, es geht oft um Rahmungen, um Absagen, Einladungen. Wem gibt man wie eigentlich eine Bühne? Zentrale Fragen diesen Jahres war, wer wird eingeladen, wer wird ausgeladen, wer darf auftreten, welche Symboliken und Rhetorik wird auch toleriert? Und vor allen Dingen für uns in Fugengold immer die Frage, wer trägt denn die Verantwortung? Wer hat denn die Entscheidung, trägt eine Verantwortung, wird dieser Verantwortung gerecht? KünstlerInnen, VeranstalterInnen, SponsorInnen. Und das, finde ich, war eine extrem interessante Debatte, auch das zu sehen, von Themen, die gar nicht beantwortet wurden oder Fragen, die komplett offen blieben, bis zu vage beantwortet oder offene Konflikte eben, weil ja, für mich eben nicht Inhalt, sondern irgendwie Austragungsort der Konflikte, die uns gerade als Gesellschaft bewegen. Und deswegen für mich irgendwie total interessant. Deswegen, ich habe mir das angeschaut, so unter dem Vorzeichen von Plattformen und Pop und Ästhetik, und dann habe ich überlegt, was könnte denn nächstes Jahr passieren? Und da kannst du mir vielleicht helfen. So. Also es gibt ja mehrere Optionen. Es gibt die Überlegung, basierend auf den Schlagzeilen, dass viel weiter wie bisher passieren wird. Ich glaube, es wird natürlich wahnsinnig viel mehr KI-Content geben, der komplett ausgehöhlt und sinnentleert und haltungsfrei teilweise auch ist. Es gibt gar wahnsinnig viel ideologisch aufgeladenen Content, den man entschlüsseln können muss. Und es gibt vor allen Dingen eine Emotionalisierung, und die kann zur Normalisierung von Autoritarismus gehen, die kann zur politischen Einflussnahme gehen, aber das Triggern von Emotionen durch schnell erstellte Inhalte wird uns auf jeden Fall weiter begleiten. Der Gegenentwurf dazu wäre natürlich eine andere Option, dass wir stärker in die Regulierung gehen, vielleicht weiterhin auch ohne den kulturellen Aspekt, also eher Richtung Strafen, Gesetze, Altersgrenzen, was vielleicht an einer möglichen Front schon was bewegt, aber natürlich keine ästhetische Bildung mit einbezieht oder keine Verantwortung auch mit einbezieht und deswegen natürlich nur begrenzte Wirkmacht hat, glaube ich. Und das Letzte, natürlich meine Hoffnung, wäre natürlich so eine Art kulturelle Gegenmaßnahme, also dass wir Haltung finden in Design, in künstlerischen Ausdrücken, dass wir Kunst irgendwie als Erfahrungsraum mehr denn je brauchen und auch diese Freiheit da erleben müssen und dass wir Plattformkritik als Kulturkritik auch lesen können und uns auch auf beiden Seiten sozusagen von der Infrastruktur über auch die Verantwortung von Inhaltsschaffenden und Plattformschaffenden besser unterhalten können sozusagen. Also das heißt, ich wünsche mir transparentere Algorithmen, klare Haftung für ideologische Verstärkung auch auf Plattformseite. Das ist natürlich ein hehres Ziel, hehrer Wunsch, aber man darf ja noch träumen hier in so einem Podcast. Ich wünsche mir persönlich, und daran werden wir, glaube ich, auch nächstes Jahr stark weiterarbeiten, so eine Entzauberung von der Machtästhetik und Sichtbarmachung von Manipulationen. Ich glaube, das ist auch ein Shoutout an alle GestalterInnen-Kollegen von mir. Das sind Systeme, die man sichtbar machen kann und muss, die nicht zwangsläufig selbsterklärend sind. Gleichzeitig brauchen wir aber auch, glaube ich, Räume für Ambivalenz. Das hatten wir an der Diskussion, hast du gerade erwähnt, auch zu dieser Pantone-Color. Choose your battles. Wo gehen wir eigentlich rein? Wo kann man mal eine Ambivalenz aushalten? Und wo brauchen wir eine klare Kante? Und ja, unterm Strich einfach diese Ästhetik ernst zu nehmen, Pop nicht zu unterschätzen und vor allen Dingen Neutralität nicht mit Objektivität zu verwechseln, was uns dieses Jahr immer wieder beschäftigt hat. Also mein Schlussgedanke wäre, dass Macht vor allen Dingen auch durch Gestaltung und Inszenierung wirken kann heute. Und deswegen ist für mich und für uns, glaube ich, kein Nebenschauplatz ist, sondern ein total relevantes, brisantes politisches Feld, mit dem wir uns irgendwie jeden Tag umgeben und wo wir noch viel, viel genauer hinschauen müssen nächstes Jahr. Ich habe dir natürlich trotzdem eine Frage mitgebracht, Markus, nachdem ich dann auch deine Haltung hören will. Wir sehen ja, dass immer mehr Ästhetik auch in neue, aktuellere Ideologien transportiert, wie in der Vergangenheit schon. Meinst du, das ist so ein allgemeines kulturelles Erzählproblem? Und wie denkst du, um eine kleine Frage zu stellen, wie würdest du dich dem stellen im nächsten Jahr? Was glaubst du, können wir oder jeder einzelne Fugi denn machen?
Ja, erstmal vielen Dank für deinen Wrap-up. Fand ich sehr, sehr schön nochmal fokussiert, die verschiedenen Themen, die wir dazu behandelt haben. Also die also Machtästhetiken, denn Macht hat immer etwas mit der Formung von Wahrnehmung zu tun. Ästhetik kommt ja vom griechischen Aesthesis, die Lehre von der Wahrnehmung. Und damit ist ja genau das gemeint. Also wie schaffe ich es, dass Menschen aus unterschiedlichen Milieus das, was ich zu kommunizieren habe, wahrnehmen. Und das ist natürlich eine Frage der Gestaltung, weil wir natürlich in einer Welt von Zeichen leben. Also überall blinkt es, überall ist es bunt, grell, überall schreit jedes Medium, jede Straße, jedes Geschäft hier, look at me, I'm sexy, also ich bin interessant, ich will gesehen werden, ich will wahrgenommen werden. Insofern ist dieses Moment immer ganz, ganz wichtig und deshalb haben wir dafür auch sehr viel Zeit verbracht, eben die Ästhetik der Macht zu reflektieren. Ich glaube, weil ich bin Dystop und kein Utopist, also ich bin ein Dystop, ich glaube, dass es schlimmer werden wird, also stärker werden wird, weil es erfolgreich ist. Und genau darum geht's ja, also der zu sagen, also von was bin ich fasziniert, von was bin ich angezogen. Du kannst zum Beispiel AfD-Mitgliedern, Menschen, die bei der Generation Deutschland sind, noch so viele Argumente bringen, aber argumentativ stellst du es nicht. Du kannst auch nicht sagen, also je mehr du kritisierst, je mehr du sozusagen eine Gegenfront aufbildest, desto weniger gehen die Leute weg, die sich entschieden haben für AfD, die sich entschieden haben für rechtsextreme Parteien, rechtsextreme Gedanken. Also das Moment ist, die Gesellschaft ist der Raum des Diskursiven, also die Öffentlichkeit, in der dann alle Themen der Gesellschaft besprochen werden. Das beste Argument bleibt bestehen. Ich sag mal, Aufklärung ist over auf dieser Ebene. Und das wird nicht besser werden, entspannter werden, das wird noch mehr zunehmen. Wir haben zum Beispiel in Deutschland nächstes Jahr die Landtagswahlen in Ostdeutschland und da wird dieser immer wieder herzitierte Erdrutsch, also hier werden wir eine Kippbewegung sehen. Erstmal sozusagen. Das wird auch nicht zum Besseren sich irgendwie wenden oder sich positiver entwickeln im Sinne, dass dann AfD-Verluste erlebt und so weiter, weil von Skandal zu Skandal, von Entgrenzung zu Entgrenzung, von auch juristischer Einordnung zu juristischer Einordnung, es verändert nicht, sondern es stärkt. Und das ist sozusagen ein Phänomen, das wir wahrnehmen müssen. Insofern werden sich die Ästhetiken der Macht erfolgreich verbreiten als Momente der Verführung, der Wahrnehmung hin zu einer auch diese Ästhetik macht so eine Ästhetik des eigenen, weil natürlich immer die Ästhetik, die man schätzt, reflektiert einen selbst, weil sie ganz tief etwas mit dir zu tun hat, weil sie dich auch einfach mal in einem Zeichensystem, in einer Farbe, wie bei Pantone, in einem Logo, wie bei Generation Deutschland oder bei der AfD und so weiter, ist es formt dich und es hat was mit dir zu tun, es resoniert mit dir. Und das wird sozusagen auf jeden Fall auch weitergehen und wir werden natürlich die Idee jetzt auch, was wir gesehen haben mit der Millionenstrafe für Ex, über die wir gesprochen haben, also gegen Ex und dann, was macht Europa, das sind alles positive Feigenblätter, aber auch nicht mehr, weil die digitale Übermacht und die KI-Übermacht der USA wird Europa auch im nächsten Jahr nicht in die Knie zwingen. Das ist total utopisch, sondern es muss eher darum gehen. Und da ist auch die Frage, ist das politisch sinnvoll, eine europäische Lösung zu finden? Wie einig ist der europäische Raum? Wie lange wird über Uneinigkeit etwas hinausgeschoben? Wie lange ist das auch wiederum nur ein Feigenblatt? Also ich schaue da eher dystopisch in das nächste Jahr, was eine Umkehr von Entwicklung hat, die wir zum Gegenstand der Kritik, der Reflexion genommen haben. Das ist so meine Wahrnehmung darauf und da möchte ich kein entspanntes 2026 ankündigen. Und ich glaube, es muss richtig knallen, es muss explodieren, es muss, damit sich wieder was verändern kann. Also dieses Moment, du changierst zwischen zwei Seiten und dann sind es aber die zwei Seiten. Das ist etwas, was aufeinander clashen muss und nicht, glaube ich, ohne Clash gelöst werden kann. Wie dieser Clash aussieht, da möchte ich jetzt noch nicht, das machen wir im nächsten Jahr, dass wir Clash-Analytiker werden hier, aber ich glaube, das muss einfach knallen.
Ja, Markus, das da bin ich bei dir, da haben wir was vor uns und auch was zu tun. Ich glaube, ich würde es nicht Dystopie nennen, ich würde es nicht den Dystopiker nennen, aber vielleicht sind das auch die Perspektiven, die wir brauchen. Ein bisschen Optimismus, ein bisschen Dystopie und da gucken wir, wo der Clash nächstes Jahr uns hinbringt. Aber du hast uns eine gute Brücke gebaut. Ich schätze deine oder ich teile deine Einschätzung auch und würde natürlich wahnsinnig noch gerne hören, du hast auch ein großes, wichtiges, übergreifendes Thema natürlich mitgebracht.
Ja, wir haben uns ja also wirklich in, glaube ich, 85% unserer Themenfälle, 80% vielleicht, aber im weitaus größten Teil mit Gruppenbezüger Menschenfeindlichkeit beschäftigt, in den schon erwähnten Formen. Und da ist eine These, die ganz klar sich herausstellt, Polarisierung ist here to stay. Soziologische Studien sagen, dass unsere Gesellschaft nicht stärker polarisiert ist. Das würde die empirischen Forschung der Soziologie nicht hergeben. Auf der anderen Seite, wenn wir uns die Medien anschauen, sehen wir, dass wir in einer Welt der radikalen Polarisierung leben. Wenn wir rausgehen, wenn wir auch das Moment, also wir haben jetzt in den letzten Monaten Fugengold, also von HörerInnen, Ex-HörerInnen, sehr, sehr weit entfernt, Bekannten und so weiter, immer wieder, wir haben eine These zu Korrektiv, wir haben eine These zu Kompakt, wir haben eine These zur AfD und dann kommt nur in der radikalsten Form, was erzählt er da für eine Scheiße, Ideologie, bla bla bla. Und dann zu sagen, okay, eine These überzeugt nicht, eine Haltung überzeugt nicht oder das ist uns nicht differenziert genug, das kommt gar nicht mehr. Es kommt eben sofort komplette Scheiße, dann wird man auch öfters mal beschimpft, das passiert auch. Es gibt Drohungen auch, also es gibt ganz viel polarisierte Reaktion und eben nicht Diskurs. Und natürlich spitzen wir Thesen zu, haben wir klare Haltung, aber das ist eben ein Diskursangebot, so denken wir uns das. Oder irgendwie was so zur Auseinandersetzung, zum Austausch oder ein Angebot, eine Haltung. Aber dieses Moment, dass wir in dieser Gesellschaft leben, wo uns einerseits soziologische Studien, und das sagt nicht, dass sie falsch sind, um Gottes Willen, aber sie geben uns ein anderes Bild. Die Gesellschaft ist gar nicht polarisiert, die ist viel näher zusammen, als man denkt und so weiter. Und dieses mediale Erleben von totaler Polarisierung zahlt auf all diese Themen ein, die wir uns in dem Feld gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit genähert haben. Also Polarisierung ist here to stay und Polarisierung wird noch weiter zunehmen. Und ich widme mich in meinem neuen Buch auch diesem Thema der gesellschaftlichen Polarisierung, weil das für mich eines der Grundthemen unserer Zeit ist. Wir haben uns mit dem Buch von Aladin El-Mafalani beschäftigt, die Misstrauensgemeinschaften und da ist sozusagen nochmal Misstrauen auch noch ein Aspekt, der sozusagen im Kontext der Polarisierung eine große Rolle spielt, aber für mich ist das viel stärkere Moment, das Moment der Polarisierung und das sehen wir, wenn wir uns mit Antisemitismus als popkulturellen Erlebnis beschäftigt haben, um hier eine wunderbare Formulierung von Maria Kanitz und Lukas Gack, wir haben deren Buch Lauter Hass ja besprochen, dieses sehr, sehr wertvolle Buch, es ist genau das gewesen, wir haben Glastonbury angeschaut, was macht Bobby Willen, wir haben uns natürlich auch mit den großen Antisemitismus-Hits, ja, Hinz Hall 1 and 2 und so weiter beschäftigt, also mit Macklemore und mit anderen in diesem Themenfeld. Und hier sieht man, auch wenn wir auf die Straßen gehen, wenn ich in Berlin schaue, wenn man in die anderen Metropolen unserer Welt schaut, es gibt nur diese polarisierte Welt. Es gibt ganz wenig Stimmen auch mit, ja, aber die werden nicht gehört, weil man braucht ja das und medial wird das auch genauso wiedergegeben. Man sagt, ja, der Diskurs und wir müssen und wir tun, aber im Endeffekt sind es Medien immer stärker zu Polarisierungsunternehmern geworden, die genau das sozusagen hervorstellen. Und anscheinend ist ein Großteil der Menschen, die sich an diesen Debatten beteiligen, möchte auch auf einer Seite stehen, auf der richtigen Seite. Das ist natürlich ein Orientierungsthema. Das ist eine Reduktion von Komplexitätsthema und so weiter. Ich stehe auf der richtigen Seite der Geschichte. Ich habe das die richtige ideologische Haltung. Ich bin im Wahren. Ja, ich bin nicht ambig. Ich bin nicht ambivalent. Ich bin im Wahren. Und wenn ich im Wahren bin, muss ich auf der einen oder auf der anderen Seite stehen. Und das hat sich eben sehr, sehr stark durchgezogen. Und dann haben wir uns sehr stark eben auf dieser Ebene nicht nur ideologiekritisch beschäftigt, nicht nur gesellschaftskritisch uns oder medienkritisch uns beschäftigt, sondern wir waren immer auch auf der Seite, soweit wir das konnten, als Nicht-Psychologen, auf einer sozial-psychologischen Reflexion des Neofaschismus. Also was kann Menschen treiben? Was ist eine eine kollektive Wunschvorstellung? Was ist ein kollektives Begehren? Was sind Seduktionsmechanismen, um jemanden auf meine, auf die richtige oder auf unsere und so weiter Seite zu bekommen? Und das war sozusagen, so waren die leitenden Narrative bei all den Themen, ob wir über Bens Kaderschmiede gesprochen haben, Korrektiv versus Russland, Generation Deutschland, das Verschwinden von Josef Mengele, den Film, Echo Fresh Friedrich, der Song, wenn AfD gegen Hochschulen hetzt, die Macht der Burschenschaften, die du erwähnt hast, die Nazi-Musikschwämme im Streaming, den Film Die Möllner Briefe, Friedmann wurde ausgeladen. Wir haben uns mit Mecklemore beim Deichbrand, ja, Leandros, Vicky Leandros, Alice Weidel Festspiele, ARD, AfD Sommerinterview, Glastonbury, Mager Women, Worldwide Hate Doku und so weiter. Also in all diesen Dingen, ja, hat sich das sozusagen für mich deutlichst herausgestellt. Und da die Prognose für 26 meine, und dann würde ich nämlich genauso gerne wissen, wie deine Prognose bei dieser Thematik ist für 26, ist, dass ich das nochmal deutlich steigern wird, das deutlich zunehmen wird. Und wir hier, wenn wir jetzt in Deutschland bleiben, ist sozusagen das zentrale Thema in Deutschland für nächstes Jahr die Landtagswahlen in Ostdeutschland. Das wird der Gradmesser sein, auch für eine weitere Entwicklung. Wir werden sehen, damit verbunden, wird die aktuelle Regierung auch vor die Wand fahren? Oder werden sie durchregieren? Und wenn ja, mit welchen Kosten wird das sein? Das wird politisch eine große Relevanz spielen. Wir werden Medienräume beobachten müssen, wie eng sie werden. Weil wir haben, wenn wir über KI reden, reden wir über Monopole, Monopolisten, die dahinter stehen. Dann reden wir davon, dass sich auch der Medienmarkt turnt, wenn wir uns sozusagen, wenn wir auch ein bisschen auf China schauen, wenn wir auf dieses sozusagen außerhalb von Europa sehen. Europa ist sozusagen jetzt auf der Agenda, dass nicht nur im Machtverlust, sondern sozusagen dann auch nicht nur der politische, in Anführungsstrichen, Abstieg, sondern eben wirtschaftlich etc. Also wir werden neue Machtarchitekturen sehen und all das wird sich nächstes Jahr aus meiner Perspektive weiter in Richtung Entscheidung oder in Richtung so, also wo werden wir die nächsten Jahre verbringen, ziehen. Marc, wie siehst du das? Also diesen Themenkomplex.
Total. Erstmal danke für deine, auch für dieses Wrap-up und diesen wichtige Zusammenfassung und Appell. Ich glaube, in der Kompaktheit wird auch diese Dringlichkeit des Themas nochmal ganz, ganz deutlich und da vielleicht auch gleich mein Ausblick. Ich sehe das gleichzeitig, ich bin 100% bei dir mit allem. Ich glaube, nächstes Jahr wird sich das verstärken. Aber ich glaube, dass das auch zu einer dafür sorgt, dass die Leute Haltung beziehen und vielleicht so eine Art Gegenmittel zu so einer happy retro Haltungslosigkeit, dass das das auch irgendwie herauskitzelt und eben nicht nur von rechtsextremen, konservativen, verschwörungstheoretischen Bubbles, sondern eben auch von anderen Stimmen, die merken, dass es nicht nur irgendwie ja nochmal zurück in die 90er, bisschen Retro-TV-Hosts sich anschauen, bisschen Pantone, Cloud-Dancer-Farben sich umgeben, sondern dass man merkt, dass es Zeit wird, Haltung einzunehmen. Natürlich bestenfalls mit dieser Ambivalenz und Ambiguitätstoleranz, die wir hier immer besprechen, die wir uns auch wünschen. Aber ich glaube, dass es immer mehr Leute und damit eben nicht nur die Extremen, sondern auch Leute weiter in der Mitte, die reflektiert sind, die vielleicht auch spannende Sachen zu erzählen haben. Das merke ich zumindest mit auch vielen Künstlern und Kreativen, mit denen ich mich unterhalte, die vorher gar nicht öffentlich politisch waren, sage ich mal, oder das nicht als Teil ihres Oeuvres gesehen haben oder das nicht verhandelt haben und immer stärker merken, okay, ich fühle das jetzt aber. Das ist nicht, als ich bin deswegen nicht politische Künstlerin oder Künstler, aber ich kann das nicht ignorieren. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein hoffentlich positiver Nebeneffekt neben dieser Verstärkung, die du richtigerweise prognostiziert hast, dass auch mehr Stimmen politischer werden, eine Haltung einnehmen und deswegen eben auch zu den ganzen Themen, über die wir jetzt gerade sprachen, auch ja, andere Haltungen mit reinkommen, andere Sichtweisen und der Diskurs deswegen sich auch nochmal in eine andere Richtung stark verändern kann. Das ist meine Prognose und natürlich auch Hoffnung für nächstes Jahr.
Das kann ich nur unterstreichen, obwohl ich ja nicht so Team Hoffnung bin. Ich bin ja eher Team Clash, habe ich mir vorgenommen für 26. Wir werden sehen, was zwischen Hoffnung und Clash sich für ambige Welten auftun werden. Liebe Fugis, herzlichen Dank für dieses kurze Jahr mit uns von Mai bis Dezember. Wir freuen uns am 24. Januar wieder auf euch mit 4 frischen Themen, ja, die wir euch präsentieren werden. Wünsche euch eine gute Zeit. Gebt uns Feedback. Erzählt über uns, was auch immer. Habt auf jeden Fall eine gute Zeit. Und jetzt bleibt es sozusagen für dieses Jahr die große Ehre für Marc Thaddäus Süß, uns hinauszubringen.
Liebe Fugis, vielen Dank für 2025. Ihr wart, seid und bleibt golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.